SRF 3.
Zum Start einmal eine positive Schlagzeile. Die Schweizer Wälder haben sich in den letzten Jahren gut erholt. Wir haben allerdings auch in dieser Suppe ein Härchen gefunden. Dann schauen wir nach Großbritannien. Die neuen Einwanderungszahlen sind ein Schlag ins Gesicht für die Regierung. Wir zeigen, warum. Und auch nach Kasachstan verschlägt es uns in dieser Sendung. Dort kommt die erste Uranbank der Atomenergiebehörde zu stehen. Wir wollen wissen, ob sie die Welt etwas sicherer macht. An der Wetterfront keine Änderung. Bis morgen Abend ist es meist sonnig und sehr warm, bis zu 31 Grad. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Wer sich von Journalisten mehr positive Berichte wünscht, der soll jetzt die Ohren spitzen. Dem Schweizer Wald geht es gut. Laut dem neuen Waldbericht des Bundes ist er wieder dichter geworden und es leben wieder mehr Tierarten darin. Aber leider gibt es auch diesmal ein kleines Aber. In Zukunft könnte der Wald wieder mehr Stress bekommen. Monika Zumbrunn.
Es sind gute Neuigkeiten und da sind sich alle einig, unserem Wald geht es gut. Selbst die kritischen Umweltschützer bestätigen den Befund des neuen Waldberichts, der alle 10 Jahre die Entwicklungen zeigt. Der Waldexperte von ProNatura, Markus Ulber, sagt:
Der Wald, es geht ihm ziemlich gut. Er ist ein naturnahes System und deshalb, weil er so vielfältig ist in der Schweiz, geht es ihm auch ziemlich gut im Moment.
Die Artenvielfalt habe zugenommen in den letzten 10 Jahren, heißt es im Waldbericht. Die Baumkronen seien dichter, die Schutzwirkung des Waldes vor Lawinen etwa oder Erdrutschen besser. So weit, so gut, doch das Aber folgt sogleich, denn die Klimaerwärmung setzt dem Wald stark zu. Das sei bereits sichtbar, erklärt ProNatura-Mann Ulber.
Man sieht bereits jetzt, dass in tieferen Lagen gewisse Bäume zu schwitzen beginnen, dass es ihnen zu heiß wird, dass sie absterben. Das sind bereits Zeichen, die wir heute sehen.
Auch der Waldbericht des Bundesamts für Umwelt sieht dies so. Die Bäume litten unter Trockenstress und seien deshalb anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer oder Pilzkrankheiten wie die Eschenwelke. Als Gegenmaßnahme empfehlen die Behörden eine naturnahe Waldbewirtschaftung, das heißt, die Vielfalt im Wald erhöhen mit möglichst verschiedenen Baumarten. So bleibt der Wald widerstandsfähiger. Für das Bundesamt für Umwelt reicht die aktuelle Waldpolitik dafür aus, um den negativen Auswirkungen der Klimaerwärmung für den Wald beizukommen. Bei ProNatura tönt dies ein bisschen anders, denn der Wald habe verschiedene Aufgaben, auch als Holzlieferant.
Es gibt den Druck aus der Waldbewirtschaftung, aus der Holzwirtschaft, dass man wieder auf falsche Baumarten, auf die Fichte im Tiefland setzt. Und das ist einfach passé. Und diesem Druck muss widerstanden werden. Und solange das nicht sicher ist, bin ich nicht sicher, ob die Politik tatsächlich dann die richtige ist.
Und so mag es dem Wald heute gut gehen. Mit der Klimaerwärmung existiert aber eine Herausforderung für alle.
Rund um den Schweizer Wald haben wir auf srf.ch/news eine Infografik aufgeschaltet. Sie zeigt zum Beispiel, wie ungleich die Waldfläche auf die Kantone verteilt ist. Wie die neuesten Einwanderungszahlen die britische Regierung düpieren und wie die Welt sicherer werden soll dank einer Uranbank, das schauen wir uns gleich an. Zuerst jetzt zu Bettina Studer ins Nachrichtenstudio.
Letztes Jahr ist die Bevölkerung der Schweiz um fast 100.000 Personen gewachsen. Das gibt das Bundesamt für Statistik bekannt. Ende 2014 lebten in der Schweiz demnach etwas mehr als 8.200.000 Menschen. Der Anteil der Ausländer an der ständigen Wohnbevölkerung erhöhte sich leicht auf 24,3%. Die meisten Ausländer stammen aus Italien, Deutschland und Portugal. An Zürcher Bahnhöfen werden wartende Personen künftig mit Blinklichtern und einem Alarmton vor durchfahrenden Zügen gewarnt. Das schreibt der Zürcher Regierungsrat als Antwort auf einen Vorstoss der CVP. Die bisherigen Durchsagen «Achtung, Zugdurchfahrt» werden abgeschafft. Hintergrund ist ein tödlicher Unfall Ende April in Kloten. Damals rollte ein Kinderwagen mit einem Baby auf das Gleis und geriet unter einen Güterzug, während die Mutter damit beschäftigt war, ein Billett zu lösen. 2 Milliarden US-Dollar will die Regierung Boliviens in die Nuklearforschung investieren. In Mayasilla, im Süden der Großstadt La Paz, soll ein großes Forschungs- und Entwicklungszentrum gebaut werden. Ein Atomkraftwerk sei dort aber nicht geplant, erklärte Präsident Evo Morales den Kritikern des Projekts. Ein solches soll es anderswo geben. Im Kampf gegen die Houthi-Rebellen in Jemen setzt die Koalition unter der Führung von Saudi-Arabien weiterhin Streumunition ein. Das berichtet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Bei den Angriffen habe es allein im Juli Dutzende zivile Opfer gegeben. Weltweit haben sich 116 Staaten verpflichtet, auf den Einsatz von Streumunition zu verzichten. Nicht so Saudi-Arabien, die USA und Jemen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.747 Punkten plus 2,3%. Der Euro wird zu einem Franken 0,774 gehandelt, der Dollar zu 95,46 Rappen. Das Wetter: bis morgen Abend ist es meist sonnig. Vor allem heute Abend und morgen Vormittag ziehen hohe Wolkenfelder vorbei. Die Höchsttemperaturen liegen im Mittelland bei knapp 30, im Wallis bei 31 Grad. Im Süden scheint ebenfalls die Sonne bei 28 Grad. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen aber ein paar Quellwolken.
Mittag.
Das Stichwort Zuwanderung ist nicht nur in der Schweiz ein Politikum. Auch die Regierung in Großbritannien schlägt sich mit dem Thema herum. Premierminister David Cameron kommen die neuesten Einwanderungszahlen von heute alles andere als gelegen. Denn in den 12 Monaten bis März betrug die Nettoeinwanderung nach Großbritannien 330.000 Personen. Das ist ein Allzeitrekord. Frage an Martin Alliot in London. Weshalb hat die Zuwanderung so stark zugenommen?
Weil die britische Wirtschaft kräftig wächst. Unter den großen europäischen Volkswirtschaften liegt Großbritannien an der Spitze. Und das macht das Land attraktiv für Zuwanderer.
Jetzt ist Cameron allerdings in einer ungemütlichen Lage. Das Land wird über den Verbleib in der EU abstimmen. Und EU-kritische Politiker machen vor allem die Personenfreizügigkeit für diese Zuwanderung verantwortlich. Stimmt denn das?
Statistisch stimmt es nicht. Mehr Zuwanderer kommen von außerhalb der EU als von innerhalb der EU. Aber es stimmt natürlich, dass der EU-Anteil nicht kontrollierbar ist, weil die Freizügigkeit gewisse Regeln bestimmt und auch verlegt und dass deshalb der britischen Regierung die Hände gebunden sind. Aber obwohl es statistisch nicht ganz stimmt, ist es politisch trotzdem brisant, weil, wie jüngste Umfragen gezeigt haben, die Einwanderung unspezifiziert an der Spitze der Sorgen britischer Wähler steht.
Daher hatte Premierminister Cameron auch im Wahlkampf versprochen, die Zuwanderung drastisch zu senken auf einige 10.000. Warum ist das misslungen?
Einerseits eben wegen der Freizügigkeit, andererseits aber auch, weil britische Universitäten einen guten Teil ihres Einkommens von ausländischen Studenten kassieren, weil der britische Gesundheitsdienst ohne Krankenschwestern von Übersee nicht überleben könnte und weil die britische Wirtschaft Fachkräfte braucht, die sie selbst nicht ausbildet.
Und was sagt denn die Wirtschaft jetzt zu diesen neuesten Zahlen, die ja politisch eher schwierig sind für die Regierung?
Sie sind sehr schwierig, nicht zuletzt, weil eben diese Versprechungen gemacht wurden. Und gerade heute haben sich ein Arbeitgeberverband und zwei Thinktanks, die grundsätzlich konservativ denken, äußerst kritisch geäußert und nannten die Einwanderungspolitik der Regierung bizarr und planlos. Die Regierung solle diese Zielgrößen von eben einigen 10.000, wie Sie gesagt haben, über Bord werfen und endlich konkrete, aber auch erfüllbare Versprechungen machen.
Vielen Dank nach London zu Martin Alliot.
Info 3 Mittag.
Eine Bank, bei der man nicht Geld beziehen kann, sondern Uran. Eine solche soll es neu in Kasachstan geben, eingerichtet durch die internationale Atomenergiebehörde IAEO. Sie hat heute mit Kasachstan einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Oliver Trainert ist Experte für Sicherheitspolitik an der ETH Zürich. Ich habe ihn gefragt, welche Idee steckt denn hinter dieser Uranbank?
Es geht darum, dass Staaten, die Kernkraftwerke betreiben, einen gesicherten Zugang zu dem Brennstoff bekommen, den man zum Betrieb von Kernkraftwerken benötigt. Und dieser Brennstoff basiert insbesondere auf schwach angereichertem Uran. Dafür gibt es einen internationalen Markt. Aber Staaten können das Vertrauen in diesen Markt verlieren, wenn sie meinen, dass es technische oder politische Probleme gibt, sich auf diesem Markt Uran zu beschaffen. Und aus diesem Grunde streben einige danach, eigene Urananreicherungsanlagen zu bauen. Und um sie davon zu überreden, dass sie keine eigene Urananreicherung betreiben, will man diese Uranbank in Kasachstan einrichten.
Wie funktioniert denn so eine Uranbank genau? Kann da jetzt jedes Land einfach Uran bestellen und liefern lassen?
Das wäre die Idee, wobei allerdings dann die Staaten, die sich für ihren Kernkraftwerksbetrieb dieses schwach angereicherte Uran liefern lassen würden oder dort bestellen würden, dass die natürlich gegenüber der IAEO eine weiße Weste haben müssen, in dem Sinne, als dass sie sich an die Regeln der Überprüfung ihrer nuklearen Anlagen auch entsprechend halten und nicht die Sorge besteht, dass diese Staaten heimlich an Atomwaffen basteln.
Kritiker befürchten, dass das Uran aus dieser Bank am Ende doch irgendwie missbraucht werden könnte für Atomwaffen. Wie groß ist denn dieses Risiko?
Gefährlich wird es immer dann, wenn Staaten selber über Urananreicherungsanlagen verfügen, weil diese Technologie ist doppelt verwendungsfähig und kann sehr leicht militärisch missbraucht werden. Eben deswegen möchte man Staaten, die Kernkraftwerke betreiben, davon überzeugen, dass sie keine eigene Urananreicherung brauchen und dass sie sich für die Brennstoffversorgung notfalls, falls der Markt nicht zur Verfügung steht, in Kasachstan bei der IAEO-Bank, Uranbank, versorgen können.
Dann könnte das Ziel tatsächlich realistisch sein, dass diese Uranbank die Welt ein wenig sicherer macht.
Ich denke schon, es ist ein wesentlicher Schritt, um Staaten, vor allen Dingen Schwellenländer, die jetzt neu in das Geschäft des Betriebs von Kernkraftwerken einsteigen, wie Vietnam, die Vereinigten Arabischen Emirate oder auch die Türkei, dass man die davon überzeugt, dass sie keine eigene Urananreicherung benötigen, denn Kernkraftwerke sind teuer und man will sie, damit sie sich amortisieren, über mehrere Jahrzehnte betreiben.
Das waren Einschätzungen von Oliver Trainert, Experte für Sicherheitspolitik an der ETH Zürich. Und damit schließt die Sendung ebenfalls auch wieder mit einer positiven Meldung. Ich höre ja schon auf. Info 3 steht für aktuelle Berichte im kompakten Format. Und hinter der Sendung heute stehen Damian Rast und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.